Ich möchte meine Predigt mit einer Frage an euch einleiten. Kennt ihr folgende Namen? Shamua, Shafat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nachbi, Geuel. Wer diese Namen kennt, würde ich den oder sie kurz bitten, das mit einem Handzeichen deutlich zu machen. Okay, vielleicht ganz kleine Hilfe dazu, es sind insgesamt 10 Namen. Ich weiß nicht, ob das jemandem etwas sagt. 10 Namen aus dem Alten Testament. Ich sage euch noch 2 Namen, die zu dieser Geschichte dazugehören. Kaleb und Jeschua, den Mose Josua nannte. Wer kennt die Namen, beziehungsweise wer kennt sie nicht? Genau, Kaleb und Josua sind zwei sehr bekannte Persönlichkeiten aus der Bibel. Der Grund dafür, warum ihr die 10 Namen, die ich vorerst vorgelesen habe, nicht kennt, ist der, dass diese Persönlichkeiten, diese Menschen am Heuschreckenkomplex gelitten haben. Was das bedeutet, zu diesem Begriff komme ich im Verlauf meiner Predigt. Ich möchte die Vorgeschichte meines Predigtabschnittes euch erzählen. Nachdem die Hebräer ungefähr 2 Jahre in der Wüste auf der Halbinsel Sinai unterwegs waren, kamen sie an Kadesh in der Wüste Paran. Ungefähr 2 Jahre sind vergangen und da hat Gott ihnen gesagt, Mose und Aaron schickt 12 Leute, jeweils einen Fürst aus einem Stamm, in das verheißene Land nach Kanaan, damit sie sich die Gegend angucken können. Ja, sie sollten gucken, ist die Gegend denn fruchtbar genug, um die ganzen Leute zu ernähren? Sind die Städte der Menschen, die sie einnehmen sollten, gut befestigt? Wird es schwierig für uns sein? Wie ist so der Boden, wie ist das Land beschaffen? Das sollten sich alles erkunden und dann ein paar Früchte mitnehmen. Diese Geschichte kennen wir alle, die Geschichte von 12 Kundschaftern. Und Mose hat tatsächlich 12 Leute zusammengestellt und hat sie losgeschickt. Insgesamt 40 Tage waren die Kundschafter unterwegs im Land Kanaan, haben sich alles angeschaut, war alles toll und dann kommen sie zurück. Und ich stelle mir vor, wie die ganze Gemeinschaft, alle Hebräer, alle Juden da in diesem Lager, wie sie alle angespannt und gespannt auf sie warten, versammeln sich alle an einem zentralen Platz, um diesen Bericht der Kundschafter zu lauschen. Ja, wie ist das denn? Und sie haben ein Lächeln in ihrem Gesicht. Und dann fangen diese 12 Männer an zu erzählen, wie ihre Reise nach Land Kanaan war. Und somit komme ich zu meiner Predigt, zu meinem Predigttext. Und ich möchte euch alle einladen, gemeinsam mit mir, das 4. Buch Mose aufzuschlagen, Kapitel 13. Viertes Buch Mose, Kapitel 13. Verse 27 bis 33. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Honig und Milch darin, und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir seien dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter, und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das Ganze, das gegen Mose murrte, und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin seien, sind Leute von großer Länge. Wir seien dort auch Riesen, Anaks Söhne, aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Wenn ich diese Geschichte lese, stelle ich mir die ganze Gruppe von zigtausend Leuten dar, wie ihre Gesichtszüge sich verändern. Zuerst voller Spannung, ja, was kommt denn jetzt? Das Land, das uns Gott versprochen hat, wo Milch und Honig fließen, es muss wirklich etwas ganz Großartiges sein. Und dann kommen die 12 Kundschafter und sagen, nichts ist. Eigentlich ist es nichts für euch, weil die Leute sind riesig und wir sind so wenig, sind so klein, wir können es kaum schaffen, dieses Land einzunehmen. Und da sehe ich, wie ihre Gesichter sich verändern und sie durch diesen Bericht enttäuscht werden. Und dann lesen wir in der Bibel, dass die ganze Gemeinschaft die ganze Nacht hindurch geweint hat. Ich meine, wenn es 2, 10, 20 Leute gewesen wären, würde das keiner mitkriegen. Aber wenn einige hunderttausend alle auf einmal weinen und das die ganze Nacht, dann war das schon etwas Schreckliches, wo Leute sich wirklich Sorgen gemacht haben, wie das weitergehen soll. Und dann haben sie wieder, wie sonst auch immer, angefangen, gegen Mose und Aaron zu murren. Wer ist schuld daran, dass wir dieses Land nicht einnehmen können? Natürlich, die Antwort ist leicht, Mose und Aaron. Und dann haben sie angefangen, gegen Mose und Aaron zu murren und haben gesagt, besser wären wir in Ägypten gestorben. Das haben sie schon mal gesagt, früher, bei unterschiedlichen Geschichten. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, dann machen wir uns selbstständig, suchen einen Hauptmann aus unseren Reihen heraus, der uns anstatt von Mose zurück nach Ägypten führen soll. Und das machen sie wirklich. Dann suchen sie sich einen Hauptmann, der bereit wäre, sie zurück nach Ägypten zu führen, beziehungsweise haben sie gesagt, besser wäre es für uns, wenn wir in der Wüste stürben, wenn wir in der Wüste gestorben wären, anstatt hier am Fuß des verheißenen Landes sein zu dürfen und es doch nicht einnehmen zu können. Diese Schmach wollten sie nicht ertragen. Und Kaleb und Josua lesen wir in der Bibel, sie gingen vom Lager zum Lager, vom Zeltplatz zum Zeltplatz und haben die Leute beruhigt, haben gesagt, wir schaffen das. Wenn Gott das versprochen hat, dann können wir das wirklich hinkriegen. Für Gott ist nichts unmöglich. Und die Antwort der Leute war jedes Mal, sie haben Steine aufgehoben, um Kaleb und Josua zu steinigen. Es war eigentlich grauenhaft. Und dann erschien die Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte. Wenn Gott immer etwas zu sagen hatte, hat er das durch das Dialog, durch das Gespräch mit Mose in der Stiftshütte gesagt. Und dann hat er gesagt, Mose, es reicht für mich. Ich kann das nicht mehr ertragen, dieses Volk, das gegen dich und Aaron murrt. Im Grunde genommen murren sie ja gegen mich. Sie sind immer mit mir unzufrieden. Komm, ich vernichte dieses Volk und mache aus dir ein neues Volk. Und Mose zeigt sich hier sehr opferbereit, zeigt eine große Opferbereitschaft und sagt, Gott, du hast es versprochen, dieses Land ins verheißene Land, dieses Volk ins verheißene Land hineinzuführen. Also sorge auch dafür, dass die Möglichkeiten, dass die Gegebenheiten dementsprechend auch realistisch sind. Er hat Mose nochmal praktisch daran erinnert, was Gott ihnen versprochen hat. Und Gott hat sich darauf eingelassen, aber eine Konsequenz sollte es aus dieser ganzen Geschichte geben. Und zwar hat Gott gesagt, für jeden Tag, dass sie unterwegs im Land Kanaan waren, also 40 Tage insgesamt, für jeden Tag ein Jahr sollen sie jetzt 40 Jahre in der Wüste verbringen. Und alle, die über 20 sind, die gegen Gott gemurrt haben, sollen in der Wüste sterben. Und nur ihre Nachfolger, alle unter 20, die sollen das Land einnehmen. Mit einer Ausnahme, Josua und Kaleb dürfen in das Land auch eingehen, weil sie gegen Gott nicht gemurrt und gejammert haben. Dann kam noch der Tod der 10 Kundschafter dazu. Das ganze Volk war in Trauer. Ja, schon wieder weinten sie die ganze Nacht und am Morgen haben sie sich besonnen und haben gesagt, okay, wenn Gott sagt, er ist mit uns, dann gehen wir und nehmen dieses Land eben ein. Und ihr kennt das, das kann man bei Kindern beobachten, wenn man ihnen sagt, geh hin, und die sagen, nein, ich tue das nicht. Und wenn dann eine Zeit vergeht, dann sagt man, okay, jetzt gehst du nicht. Und dann sagen sie so aus diesem Trotzgefühl, ja, jetzt gehe ich erst recht. Und das haben auch die Israeliten gemacht, die haben gesagt, wir gehen und wir nehmen dieses Land ein. Aber Gott hat durch Mose gesagt, dass er mit ihnen nicht sein wird und dass auch die Bundeslade im Lager bleiben wird. Und sie gingen trotzdem und wurden allesamt zigtausend Leute von den kanaanitischen Völkern umgebracht, weil sie dafür nicht vorbereitet waren. Wir haben es hier in dieser Geschichte mit einem klassischen Kampf zwischen den Kleinen und den Giganten zu tun. Ein eigentlich sehr beliebtes Thema in der Bibel. Wir müssen uns nur an die Geschichte von David und Goliath erinnern, beziehungsweise Gideon mit seinen 300 Leuten gegen die Amalekiter, die insgesamt 120.000 betrugen. Ich habe noch eine Frage an euch. Wer von euch hat schon einmal vom Prinzip der Proaktivität gehört? Das Prinzip der Proaktivität. Sagt das jemandem etwas? Ich möchte es kurz erläutern. Um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch eine bewegende Geschichte vom österreichischen Neurologen und Psychiater Viktor Frankl erzählen. Wir haben heute eigentlich in unserer Bibellektion ihn praktisch sein Leben angeschnitten, haben das auch zum Teil behandelt gehabt. Ich finde diese Geschichte einfach faszinierend. Viktor Frankl wurde von Nazis ins KZ gesteckt, weil er halt ein Jude war. Seine Eltern, sein Bruder, seine Frau, mit der er frisch verheiratet war, sie starben alle in unterschiedlichen KZs, qualvollen Tod in der Gaskammer und so weiter. Und Frankl selbst erlitt sehr viele unzählige Erniedrigungen und Qualen in Auschwitz und dann war er in unterschiedlichen anderen Lagern. Und im Laufe seiner Inhaftierung entwickelte Viktor Frankl eine besondere Lebenseinstellung, die er später die letzte Freiheit des Menschen nannte. Die Freiheit, die einem Menschen niemand und nichts nehmen kann. Diese innere Einstellung von Viktor Frankl besagte, dass er in seinem Inneren selbst entscheiden konnte, wie sich all das, was er erlebte, auf ihn auswirken würde. Später formulierte er einen Satz, der diese Lebenseinstellung auf den Punkt brachte. Er sagte, zwischen Reiz und Reaktion hat jeder Mensch die Freiheit zu wählen. Zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Zwischen dem also, was mir in meinem Leben widerfährt, dem Reiz bzw. dem Impuls und meiner Reaktion darauf, liegt meine Freiheit oder meine Kraft, diese Reaktion zu bestimmen. Und genau diese Erkenntnis bildet die Grundlage des Gesetzes bzw. des Prinzips der Proaktivität. Viktor Frankl führte diesen Begriff im deutschen Sprachraum im Jahr 1946, als er aus dem KZ von den Engländern befreit wurde. Er sagte, Proaktivität ist die bewusste Steuerung des eigenen Verhaltens, unabhängig von äußeren Einflüssen, indem das Schema von Reiz und darauf folgender Reaktion durchbrochen wird. Also dieses Schema, das auf einen Reiz, eine spontane aus dem Bauch heraus Reaktion folgt, das sollte durchbrochen worden und der Mensch sollte sich zwischen dem Reiz und der Reaktion sich Zeit nehmen, sich Gedanken machen, diese ganze Sache mit seinen eigenen Werten abgleichen und erst dann eine Entscheidung treffen, erst dann eine Reaktion zeigen. Stephen Covey, ein bekannter Autor des Bestsellers Sieben Wege zur Effektivität, beschreibt beide Verhaltensmuster folgendermaßen. Er sagt, es gibt einen reaktiven Verhaltensmuster, wo Menschen eben aus dem Bauch heraus reagieren, und den proaktiven Lebensmuster, wo sie sich Zeit nehmen für ihre Reaktion. Und er sagt, reaktive Leute werden von Gefühlen, den Umständen, den Bedingungen oder ihrer Umwelt getrieben. Proaktive Menschen dagegen lassen sich nicht von äußeren Umständen beeinflussen. Proaktive Menschen ordnen ihre Gefühle ihren Werten unter. Proaktive Menschen ordnen ihre Gefühle ihren Werten unter. Proaktive Menschen werden durch ihre Werte geleitet, sorgfältig überdachten und bewusst ausgewählten Werten. Jemand sagte einmal, das, was wir heute sind, sind wir aufgrund von Entscheidungen, die wir in unserem Leben bisher getroffen haben. Das, was wir heute sind, sind wir aufgrund der Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und ich denke, dieser Mensch hatte recht. Das heißt, ich bin verantwortlich für das, was mir zustößt. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich bin verantwortlich, welche Emotionen ich in mir kochen lasse, welche Emotionen und Gefühle ich in mir zulasse und welche nicht. Ich bin verantwortlich dafür, welche Laune ich heute habe. Wir Menschen sind es gewohnt, uns über alles und jeden zu beklagen. Wir jammern ständig. Ich fühle mich heute so schlecht, weil das Wetter draußen so schlecht ist. Ja, manche Menschen machen morgens Vorhänge auf, gucken draußen, es regnet und dann sagen sie, oh, der ganze Tag ist dahin. Oder wir hören das immer wieder, oh, jetzt hast du mit deiner Aussage oder mit deiner Reaktion mir den ganzen Tag versaut. Jetzt ist der ganze Tag dahin, weil ich eben, ja, schlecht gemacht. Danke. Und wir sind nicht bereit, die Verantwortung für unser Leben, für unseren Alltag zu übernehmen. Proaktive Menschen, sagt Stephen Covey in seinem Buch, tragen ihr eigenes Wetter in sich. Das heißt, es ist gleichgültig, ob es draußen regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint. Sie tragen ihr eigenes Wetter immer mit sich. Egal wie Leute um sie herum gelaunt sind, sie tragen ihr eigenes Wetter, ihre eigene Laune immer mit sich rum. Ich denke, Viktor Frankl ist nur ein Beispiel für Menschen, denen es gelungen ist, in schwierigen Zeiten persönliche Freiheit zu entwickeln und andere zu inspirieren. Viktor Frankl hat zum Schluss seiner Inhaftierung sogar andere inhaftierten Insassen betreut, konsultiert und auch einige Wächter kamen zu ihm, um nach dem Rat zu fragen, weil sie gesehen haben, diese innere Einstellung, die er hat, die hat was drauf. Wir möchten auch ein Stück davon abbekommen. Viktor Frankl hat seine Riesen, gegen die er kämpfte, bekämpft. Seine Riesen waren Hass und Apathie gegen die Menschen, die ihm dieses Leid zugetan hatten. Insofern ist die biblische Geschichte von 12 Kundschaftern eine Auseinandersetzung zwischen zwei proaktiven Menschen, Kaleb und Josua, und 10 reaktiven Menschen, die anderen 10 Kundschafter, die nicht in dieses Land hineingehen wollten. Wir Menschen sind vergesslich. Oft haben wir Schwierigkeiten daran zu glauben, dass Gott seine Versprechen, seine Verheißungen niemals über Bord wirft. Er hält immer sein Wort. Israeliten vergessen diese Tatsache leider allzu oft, sehr schnell, immer wieder. Aber auch wir vergessen sie andauernd. Wenn Gott den Israeliten mehrmals versprochen hat, sie in das gelobte Land hineinzuführen, dann würde er doch alles geben und dafür sorgen, dass die Umstände dementsprechend auch realistisch sind, oder? Er würde alles dafür geben, dass die Umstände realistisch sind für die Einnahme dieses Landes. Dort auf dem Boden des verheißenen Landes zeigten sich die 10 Kundschafter aber sehr kurzsichtig. Sie nutzten die Zeit zwischen dem Reiz, als sie diese Städte gesehen haben, als sie diese riesengroßen Menschen gesehen hatten, und ihrer Reaktion darauf nicht dazu, um alles noch einmal abzuwägen, zur Ruhe zu kommen und eine richtige Entscheidung zu treffen. Nein, sie ließen sich durch äußere Einflüsse, eigene Ängste und Unglauben leiten. Anstatt sich noch einmal das Versprechen Gottes ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, Gott hat es versprochen, also glauben wir daran. Sie gaben ihren Gefühlen und Emotionen freien Lauf. ließen sich fremdbestimmen und verleiteten dadurch das ganze Volk zum Aufstand gegen Gott. Ich mag ein Zitat von Ellen White in Bezug auf dieses Thema. Sie hat gesagt, in ihrem Glauben, in ihrem Unglauben setzten die Israeliten der Kraft Gottes Grenzen. In ihrem Unglauben setzten die Israeliten der Kraft Gottes Grenzen. Bei Josua und Kaleb sah das zum Glück anders aus. Natürlich würden auch sie ohne eine feste Zusage von Gott nicht gegen diese Riesen antreten wollen. Das würden sie nicht. Auch ihr Gefühl der Logik sagte ihnen, dass es menschlich gesehen unmöglich war, Kanaan einzunehmen und diese riesengroßen Menschen zu bekämpfen. Doch sie hielten an ihren Werten fest, nämlich uneingeschränkt und fest an Gottes Verheißungen festzukleben. Und selbst wenn es menschlich gesehen unmöglich auszusehen schien, Kanaans Völker einzunehmen, glaubten sie trotzdem daran, aus einem einzigen Grund, weil Gott es ihnen versicherte. Und dieser Grund reichte ihnen aus. Kaleb und Josua haben ihre Gefühle ihren Werten unterordnet. Ein Mensch fasziniert mich auf eine ganz besondere Art und Weise. Er ist ein weltweit bekannter Evangelist. Seine Methode, die Menschen zu erreichen, übertrifft all meine Fantasie. Er bereist alle Kontinente, um den Menschen von Gottes Liebe zu erzählen. Überall stellt er den Zuhörern ein und dieselbe Frage. Are you strong? Bist du stark? Er hätte jeden Grund in seinem Leben gehabt, auf Gott, die Welt, seine Eltern und alle Menschen um ihn herum wütend und stinkig zu sein. Er hätte jeden Grund gehabt, und das würden auch alle Menschen nachvollziehen, wenn er zu seiner Zeit aus dem Leben gegangen wäre, was er auch versucht hatte als Jugendlicher. Das hätten vielleicht viele Menschen verstanden. Nik Vujicic, einige kennen diesen Namen vielleicht, ist ohne Arme und Beine in diese Welt gekommen. Ohne Arme und Beine. Seine Eltern waren schockiert. Doch nach und nach ermöglichten sie ihm ein selbstständiges Leben. Es gibt Videos bei YouTube von Nik im Internet. Er lebt heute in einem eigenen Haus, eigenständig. Er macht alles, was auch wir im Alltag brauchen, alleine. Es ist faszinierend, sich das anzuschauen, welchen positiven Optimismus dieser Mensch an den Tag legt. Ich war einfach umgehauen davon. Nik hat das Prinzip der Proaktivität in seinem Leben verstanden und umgesetzt. Da, wo viele von uns längst schon aufgegeben hätten, machte er weiter und fasziniert Millionen Menschen durch seine Lebensfröhlichkeit, Prinzipientreue, seinen Optimismus und seinen unerschütterlichen Glauben an Gott. Auch Nik bekämpfte seinen Riesen. Er ließ sich nicht fremd bestimmen, sondern übernahm Verantwortung für sein Leben. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen, lesen wir in der Bibel. Die 10 Kundschafter waren am Heuschreckenkomplex erkrankt. Wir sind zu klein und die Riesen sind so groß. Deswegen haben wir gegen sie eigentlich keine Chance. Ihre Schlussfolgerung basierte auf ihren inneren Ängsten. Wie so oft folgten sie dem reaktiven Verhaltensmuster. Auch du, lieber Zuhörer, lieber Freund, hast sicherlich deine Riesen in deinem Leben. Wer und was auch immer sie sind, gib niemals auf. Höre nicht, ihnen entgegenzuwirken. Nicht um deinem Gefühl von Stolz zu schmeicheln, nicht um deine Ehre zu retten. Nein, sondern weil Gott für dich an deiner Seite kämpft. Wenn du ihn für dich kämpfen lässt, wirst du jedes noch so große Problem in deinem Leben überwinden. Noch ein Mensch fasziniert mich. Wie er geschrieben hat, kann kein anderer. Wie er geredet hat, Das hat viele Menschen fasziniert, ist nicht vielen gegönnt. Die Rede ist von Paulus. Paulus verstand das Geheimnis der Stärke in seinem Leben und wendete es erfolgreich in seinem Leben an. Es lautet: In unserer Schwachheit kann sich Gott komplett offenbaren. In unserer Schwachheit kann sich Gott komplett offenbaren. Paulus machte sich bewusst, mit Gott an unserer Seite ist kein Mensch so riesig, dass wir ihn nicht bekämpfen können. Kein Problem so gewaltig, dass wir es nicht überwinden können, nicht lösen können. Keine Niederlage so schmerzvoll, dass wir sie nicht überwinden können. Ich möchte gemeinsam mit euch den 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 9 und 10 lesen. 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Diese Worte Gottes möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders in dir, sagt Gott zu jedem von uns. Kennst du das auch? Probleme, Niederlagen, Ängste, Sorgen, Schmerz. Wir stoßen oft an unsere Grenzen und sind emotional so ausgebrannt, dass es nicht weitergehen kann. Doch ich möchte euch ermutigen, bleibt standhaft. Zeige Mut, an Gottes Verheißungen festzukleben wie ein Sekundenkleber. Lass dich nicht von äußeren Umständen leiten. Lass dich nicht fremd bestimmen, sondern bestimme selbst über dein Leben. Nimm dir in jeder Lebenssituation die Freiheit, selbst über deine Reaktion zu entscheiden, wie Viktor Frankl das ausformulierte. Die Riesen in unserem Leben kann man als Probleme betrachten oder aber als Herausforderungen. Merkt ihr den Unterschied? Mach aus jedem Problem, das du hast, eine Herausforderung und packe sie mit Gottes Hilfe an. Fühlst du dich manchmal, vielleicht gerade jetzt in diesem Moment, von deinen Problemen überwältigt? Hast du vielleicht Schwierigkeiten auf der Arbeit? Machst du dir Sorgen um das laufende Schul- und Ausbildungsjahr? Geht es dir gesundheitlich gut? Oder fühlst du dich vielleicht niedergeschlagen und depressiv? Befindest du dich in einer Glaubenskrise? Fühlst du dich vielleicht einsam und allein? Fühlst du dich wie Heuschrecken im Angesicht deiner Probleme? Schenke der Übermacht deiner Probleme keine Bedeutung. Beachte sie nicht einmal. Als die 10 Kundschafter alle angeblichen Schwierigkeiten beschrieben, die das Volk bei der Landeinnahme haben könnte, unterbrach Kaleb diesen langweiligen Vortrag von 10 Kundschaftern mit Worten: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Er wusste, dass die Fokussierung der Israeliten auf dem scheinbar Unmöglichen ihnen Kraft rauben würde, Gott zu vertrauen. Sage dir immer wieder: Ich werde die Sache nicht als Problem, sondern als eine Herausforderung betrachten. Und ich werde sie bewältigen. Nicht, weil ich mich stark fühle, sondern weil mein Gott an meiner Seite für mich kämpft. Egal, wie groß deine Probleme momentan zu sein scheinen, je schwächer du dich im Angesicht deine Probleme fühlst, umso mehr hat Gott die Möglichkeit, seine Kraft durch dein Leben zu zeigen. Ich möchte es noch einmal vorlesen. Egal wie groß deine Probleme momentan zu sein scheinen, je schwächer du dich im Angesicht deiner Probleme fühlst, umso mehr hat Gott die Möglichkeit, seine Kraft durch dein Leben zu zeigen. Kommen wir noch einmal zu unserem Predigttext zurück. 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 16. Wir haben in diesem Vers von einer Namensänderung gelesen. Ich will es noch einmal vorlesen. Kapitel 13, Vers 16. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Aber Hoschea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Obwohl Josua schon vor dieser Geschichte anscheinend anders genannt wurde, erachtete es der Verfasser des 4. Buches Moses als wichtig, diese Namensänderung in den Verlauf dieser Geschichte einzugliedern. Und das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Denn Josua bedeutet, der Herr ist Rettung. Diese Namensänderung sollte die Israeliten daran erinnern, dass der Herr persönlich immer an ihrer Seite kämpft. Dieser Einschub verleiht dieser Geschichte einen christologischen Charakter. Auch Christus trug den Namen, der Herr ist Rettung. Somit wird diese Geschichte von 12 Kundschaftern zu einer Metapher für unser Leben. Der Herr ist unsere Rettung. Also wer hat hier von unlösbaren Problemen gesprochen? Mit Jesus Christus an unserer Seite können wir unsere Riesen bekämpfen, weil nämlich Christus seinen Riesen, der ununterbrochen und brutal gegen ihn kämpfte, überwunden hat. Begegnest du deinen Riesen? Amen.